Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Zukunftssorgen sind typisch für alle Generationen. Die Älteren sorgen sich um die Renten und die Jüngeren um den Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz. Zukunftssorgen. Als kleines Kind, da hat man das noch anders empfunden, da hat man ganz im Heute gelebt. Aber nun, das ist für die meisten von uns lange her. Und sobald wir bewusster werden, sobald wir anfangen, auch in Perspektiven zu denken, müssen wir natürlich an die Zukunft denken und die Ungewissheit der Zukunft. Und die größte Zukunftssorge ist die Frage, was nach dem Tod kommt und was dann bleibt. Zwei bekannte Schriftsteller trafen sich beim Spaziergang im Wiener Volksgarten, Egon Friedell, der Kulturhistoriker, und Hugen von Hofmannsthal. Natürlich gab es schnell eine lebhafte Unterhaltung zwischen den beiden und plötzlich bleibt Egon Friedell neben einer Baumgruppe stehen und sagt zu Hofmannsthal: "Ach, hier an dieser Stelle, da wird in 20 oder sagen wir 50 Jahren Ihr Denkmal stehen, Herr Hofmannsthal." Hofmannsthal fühlt sich geschmeichelt und will ein bisschen abwehren und: "Nein, nein", sagt Friedell, "doch, doch, ganz gewiss, hier wird Ihr Denkmal stehen. Und die Leute werden daran vorübergehen und einander fragen: Hofmannsthal, Hofmannsthal, wer war dieser Kerl noch?" Also nicht mal ein Denkmal schützt uns vor der Vergänglichkeit. Keine guten Aussichten. Wie soll man dann aber auf Dauer ohne Zukunftsperspektive leben? Das können wir Menschen eigentlich gar nicht. Und es ist die Attraktivität der großen Ideologien, dass sie den Menschen eine Zukunftsvision gegeben haben. Denken wir an die Ideologie des Humanismus. Sie gab den Menschen die Zukunftsperspektive, Erziehung des Menschengeschlechtes, Lessing, durch Bildung. Und wenn wir die Leute genug gebildet haben, dann sind sie irgendwann so zivilisiert, dass die humane Gesellschaft entsteht. Eine Zukunftsvision, eine Utopie. Oder denken wir an die große Hoffnung des Marxismus, die klassenlose Gesellschaft, wo alle gleich sind, wo jeder versorgt ist, wo es keine Gegensätze zwischen Arm und Reich mehr gibt. Man nennt diese Zukunftsvisionen Utopie. Und dieser Begriff aus dem Griechischen meint Utopos, kein Ort. Es gibt für diese Konzepte noch keinen Ort hier in dieser Welt, wo sie jemals verwirklicht worden sind. Das ist krass getrennt von der Gegenwart. Utopos, kein realer Ort in dieser Welt. Und irgendwann sind alle Zukunftsträume dann ausgeträumt. Auch die der Marxisten, Bertolt Brecht, der selbst auch nur 58 Jahre alt wurde, der berühmte Schriftsteller, hat die begrenzte Trostwirkung all dieser Utopien erkannt und gesagt: "Ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg, ich sehe." Und dann kommt sein berühmter Satz: "Wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber." Und unsere Epoche ist nun nochmal von einer besonderen Hoffnungs- und Ziellosigkeit geprägt. Die illusionslose Postmoderne. Es gibt keinen Sinn, es gibt keine Wahrheit, also gibt es auch kein Ziel. Und das hat erst kürzlich in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung der Romanist Professor Hans-Ulrich Gumbrecht sehr schön auf den Punkt gebracht. Gumbrecht schreibt: "Wir sind heute am Ende der Ideologien angekommen. Das heißt, ohne Polemik oder Klage gesagt, am Ende der ganz großen Gedanken, die unserem Leben kollektiven und individuellen Sinn geben sollten, also gemeinschaftlichen Sinn und persönlichen Sinn." Und Gumbrecht weiter: "Millionen Menschen bewegen sich rastlos, anscheinend ohne Ziel und Ende, so sehr wir auch bemüht sind, ihre Bewegung als Ausdruck eines politischen Willens zu deuten." Zitat Ende. Und damit sagt Gumbrecht: "Wir bemühen uns ja krampfhaft, noch einen Sinn in dieser Bewegung irgendwie zu erkennen, das irgendwie noch zu interpretieren. Aber die Ideologien sind am Ende, die großen Gedanken sind am Ende. Es gibt keinen kollektiven und keinen individuellen Sinn und kein Ziel." Und jetzt vergleichen Sie mal damit, wie der Apostel Paulus über die Zukunft schreibt. Das ist unser Predigttext. Er beginnt in Vers 11. Und um den Zusammenhang zu haben, lesen wir noch die Verse 8 bis 10 mit dazu, zur Erinnerung an den letzten Sonntag. Römer 13, ab Vers 8. Und die Zukunftspassage dann ab Vers 11. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses, nämlich die Praktizierung des Liebesgebotes, aber auch die Praktizierung all der anderen Anweisungen und Orientierungen, die Paulus in Kapitel 12 gegeben hat. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns anständig, man kann es übersetzen, ehrbar wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns so eine großartige Zukunftsperspektive vor Augen stellst, keine Utopie. Und wir bitten dich, lass uns das erkennen, wie das schon heute in unserem Leben seine verändernde Wirkung entfalten kann. Amen. Das ist eine Zukunftsaussage. Und wir finden das nicht nur hier in Römer 13, wir finden das an ganz vielen Stellen des Neuen Testaments, zum Beispiel auch in 1. Thessalonicher 4, wo Paulus in Vers 13 schreibt, 1. Thessalonicher 4, Vers 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unsicherheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dann fährt er fort und begründet, warum wir Hoffnung haben können. Denn Jesus wird wiederkommen. Und alle, die zu Jesus gehören, werden auferstehen. Es gibt eine große Zukunft und darauf gehen wir zu. Und das ist unsere Perspektive. Und diese Stellen, die man noch um viele andere erweitern könnte, sind typisch für das Lebensgefühl des Neuen Testaments. Aufbruchsstimmung, starke Zukunftsorientierung für jedes Alter. Und diese Zukunftssicht ist ein ganz starker Antrieb zum Handeln, zum Vorangehen. Sie wirkt als Treibstoff für die christliche Ethik. In den letzten Wochen hatten wir ja gesehen, wie Paulus diesen christlichen Lebensstil, diese christliche Ethik ab Römer 12 entfaltet. Wir hatten gesagt, ab Römer 12 beginnt quasi die Bergpredigt des Römerbriefs. Paulus beschreibt das ganz andere Leben, das Gott seinen Leuten schenken will. Und er macht deutlich, wie wir ein völlig neues Verhältnis bekommen zur ungläubigen Welt, zum Zeitgeist, den wir uns nicht anpassen, zur Gemeinde, in die wir uns einfügen, zu den einzelnen Mitchristen, ja sogar zu unseren Feinden und schließlich auch zum Staat. Und immer wenn wir das studieren, dann haben wir eine Sehnsucht, so zu leben. Aber wir spüren auch noch die praktische Differenz zwischen dem, was Paulus schreibt und dem, was unsere tagtägliche Realität dann so hervorbringt. Und dann stellt sich eben die Frage, woher bekommen wir immer wieder die Kraft, woher bekommen wir immer wieder den Antrieb, so zu leben, so leben zu wollen. Und wir hatten letzten Sonntag unsere Lage verglichen mit einem Auto, bei dem der Fahrer langsam merkt, dass ihm der Treibstoff ausgeht. Ich erinnere nochmal an Alain Prost, den Formel-1-Fahrer, der sein Auto schließlich erfolglos zu schieben versuchte, weil er kein Benzin mehr hatte. Und wir hatten letztes Mal gesehen, der erste Anteil an Treibstoff, den wir brauchen, ist Nächstenliebe. Und das sind die Verse 8 bis 10. Und wir hatten ganz deutlich gesehen, diese Nächstenliebe sprudelt nicht aus uns selbst heraus, sondern sie hat ihre Quelle in der Gottesliebe, darin, dass Gott uns liebt und dass wir ihn wieder lieben dürfen, dass wir zu ihm gehören, dass wir mit ihm leben. Nächstenliebe, das war der erste Anteil des Treibstoffs für die christliche Ethik. Und heute ab Vers 11 zeigt uns Paulus nun den zweiten Anteil des Treibstoffs und das ist die Naherwartung. Ein waches Rechnen mit der Nähe Jesu. Und das ist der Treibstoff, ein Gemisch aus Nächstenliebe und Naherwartung. Und heute geht es um die Naherwartung. Und diese Verse 11 bis 14, die zeigen uns nun, wie wir diesen christlichen Lebensstil praktizieren können. Dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig werden. Nun können Kritiker kommen und sagen, naja, die Humanisten haben ihre Utopie, die Marxisten haben ihre Utopie und ihr Christen habt eben eure Utopie. Warum ist das falsch? Wo ist der Unterschied? Die Zukunftshoffnung der Christen ist keine Utopie. sondern sie hat einen Ort, werden wir noch sehen. Die Zukunftshoffnung der Christen ist auch deshalb keine Utopie, weil sie ganz eng mit der Gegenwart verknüpft ist. Da gibt es keinen Bruch. Hier unsere trübe Zeit und irgendwann am fernen Horizont die klassenlose Gesellschaft. Es ist ganz eng miteinander verbunden. Die Zukunft hat schon fast begonnen. Sie ist noch nicht da, aber sie ist trotzdem schon beinahe angebrochen. Und hier in diesen Versen gibt uns Paulus nun drei praktische Hinweise, wie wir schon heute aus dieser Zukunftsperspektive Kraft schöpfen können. Drei Hinweise. Und das erste, die Zeit verstehen. Paulus sagt, ihr sollt die Zeit verstehen. Dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, Vers 11. Und das Wort für Zeit, was hier steht, ist das griechische Qualitätswort für Zeit, nämlich Kairos. Das meint nicht nur Zeit, naja, heute ist eben der 5. Februar 2017, 10 Uhr, 11.05 Uhr, sondern Qualitätszeit. Worin besteht die Herausforderung unserer Epoche? Was ist der Kairos? Was sind die besonderen Chancen? Was die besonderen Gefahren? Erkennt die Zeit, versteht den Kairos. Und vor allem, an welcher Stelle befinden wir uns eigentlich in Gottes Heilsplan mit dieser Welt? Das meint Paulus hier vor allem anderen. Laut Gottes Sicht der Welt ist die Geschichte ja nicht eine Aneinanderreihung von lauter Zufällen. Wir tappen nicht im Dunkeln, wir tappen nicht im Nebel der Geschichte, sondern wir wissen aus Gottes Offenbarung, dass Gott durch die Geschichte hindurch einen ganz bestimmten Plan verfolgt. Damit ist die Verantwortung der handelnden Menschen nicht durchgestrichen, ganz im Gegenteil. Jeder wird zur Verantwortung gezogen für das, was er tut hier. Aber trotzdem, sagt die Bibel ganz deutlich, sorgt Gott souverän dafür, dass sein Plan zum Ziel kommt. In der Schweiz gibt es den berühmten Satz seit dem 16. Jahrhundert, der taucht dann auch im Zusammenhang mit der Verfassung auf. Die Schweiz wird regiert durch die Konfusion der Menschen und die Vorsehung Gottes. Helvetia regitur confusione hominum et providentia Dei. Und diesen Satz könnte man über die gesamte Weltgeschichte schreiben. Konfusion der Menschen, Chaos der Regierungen. Aber durch all dieses hindurch, durch all diese Konfusionen hindurch, waltet die Providentia Dei, die Führung und die Vorsorge Gottes. Gott ist der Herr der Geschichte. Gott verfolgt einen ganz bestimmten Plan. Er lenkt die Zeiten. Und er informiert uns über sein Konzept. Und es ist für uns nun ganz wichtig, sagt Paulus, das meinte hier in Vers 11, dass wir dieses Konzept verstehen, dass wir die Zeit verstehen. Dass wir hier am 5. Februar 2017 wissen, an welcher Stelle von Gottes Konzept wir uns momentan befinden. Dass wir die Zeit verstehen. Und das hat nichts mit wüsten Spekulationen zu tun. Das hat nichts zu tun mit fantasiereichen Endzeitspekulationen. Sondern das hat damit zu tun, dass wir die Heilige Schrift studieren. Und dass wir dann wissen, was die Stunde geschlagen hat. Dass nämlich die Stunde schon da ist. Welche Stunde? Im Alten Testament war das ein Qualitätsmerkmal der Söhne Issachar. Wir können das nachlesen in 1. Chronik 12, Vers 33. Als die verschiedenen Stämme nach Hebron kommen, um David zum König zu machen, da werden sie alle charakterisiert. Und über die Söhne Issachar wird in 1. Chronik 12, Vers 33 gesagt, die Söhne Issachar waren in der Lage, die Zeitverhältnisse richtig zu beurteilen. Oder sie hatten Einsicht in die Zeiten. Und, Klammer auf deshalb, Klammer zu, wussten sie, was Israel zu tun hatte. Die Zeit verstehen. Das hat mindestens zwei Aspekte. Die Zeit verstehen, das heißt einmal, dass wir unsere Gegenwart im Licht der Bibel deuten. Und deswegen müssen wir unsere Gegenwart genau beobachten. Die Ideologien, die Denkgebäude, die Moden, die Gesellschaft, den Zeitgeist. Und dass wir das im Licht der Bibel einordnen, beurteilen, klären, uns dazu verhalten. Unseren Kindern sagen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie sich dazu positionieren sollen, wie sie das überwinden können, was falsch ist. Und das hatte Paulus auch hier in Römer 12 ganz am Anfang gesagt, nämlich stellt euch nicht dieser Welt gleich, also passt euch nicht dem Zeitgeist an, Vers 2, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt. Die Zeiten verstehen, die Zeiten prüfen, die Gegenwart im Licht der Bibel beurteilen. Das ist der eine Aspekt. Aber dann gehört auch ein zweites dazu. Und das betont Paulus hier besonders. Dass wir verstehen, in welcher Phase, in welchem Kapitel von Gottes großem Heilsplan wir uns momentan befinden. Wo ist unser Standort in Gottes Heilsgeschichte? Und darauf hebt Paulus sie ab. Und es ist großartig, für uns großartig, was er hier schreibt. Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Jochen Klepper hat aus diesem Bibelvers ein berühmtes Lied gemacht. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern, nämlich Jesus. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Der Tag ist nicht mehr fern, die Nacht ist vorgedrungen. Das ist dieser Vers, das ist unser Standort und das galt für Paulus im ersten Jahrhundert genauso wie für uns im 21. Die Nacht ist vorgerückt. Wir leben an der Schnittstelle zwischen Nacht und Tag. Ja, es ist noch Nacht. Aber wir können die Dämmerung schon erahnen. Ja, der alte Äon, dieser alte Zeitlauf ist noch da. Aber der neue Äon ist schon angebrochen für die, die zu Jesus gehören. Und wir stehen genau an dieser Schnittstelle. Diese Schnittstelle ist die Position der Gemeinde Jesu und jedes einzelnen Christen. Die Nacht ist schon im Schwinden, sie ist vorgerückt. Nacht, das ist der Zustand dieser alten Welt seit dem Sündenfall. Das ist die Nacht, in der betrogen wird, die Nacht, in der gestritten wird, die Nacht, in der geweint wird, die Nacht, in der geprügelt wird, die Nacht, in der gestorben wird. Und auch als Christen leben wir noch in dieser Nacht und deshalb wissen wir etwas von Leid und wissen etwas von Schuld. Und deswegen kennen wir auch noch etwas davon, was es heißt, zu streiten und zu weinen und zu sterben. Und trotzdem haben wir gegenüber den Nichtchristen einen entscheidenden Vorteil. Der steht im Vers 11. Da wir gläubig wurden. Das ist der Unterschied. Das heißt, als wir uns bekehrt haben, als wir gläubig wurden, als wir Gottes Kinder wurden, dadurch, dass wir zu Jesus kamen und sagten, Jesus, wir brauchen deine Vergebung, ich brauche deine Rettung. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld starbst und mein Leben soll dir gehören. Und bitte vergib mir alles und schenke das, was du versprochen hast, nämlich, dass du mich auf der Stelle zu Gottes Kind erklärst und dass ich Frieden habe mit Gott und dass ich jetzt in deiner Nachfolge leben kann und du mein Herr bist. Als ihr gläubig wurde, das ist der Unterschied. Und daraus folgt, dass wir der Nacht nicht mehr ausgeliefert sind. Das ist so schön, sondern wir gehen dem hellen Tag entgegen. Das ist unsere Zukunftsperspektive, vorausgesetzt, sie gehören zu Jesus. Das heißt, die Zeit verstehen, unseren Standort zu verstehen. Und dieser helle Tag, sagt Paulus, kommt mit jeder Stunde unseres Lebens näher. Mit jeder Stunde unseres Lebens. Vers 11, jetzt ist unsere Errettung näher als an dem Tag, da wir gläubig wurden. Und mit jedem neuen Tag, der kommt, können wir das umso stärker sagen. Errettung meint hier übrigens unsere Vollendung. Jetzt ist unsere Vollendung, unser Eintritt in die Ewigkeit. Paulus kann mit diesem Begriff Rettung, Heil ja zwei verschiedene Ereignisse beschreiben. Und das hängt jeweils vom Zusammenhang ab, welches er meint. Einmal kann Paulus mit Rettung unsere Rechtfertigung beschreiben, unser Christ werden, dass wir Gottes Kinder werden, dass wir Frieden mit Gott bekommen, dass wir erlöst werden von unserer Schuld durch den Glauben an Jesus. Das geschah, als wir Christen wurden, als wir uns bekehrt haben. Das war Rettung. Und jetzt leben wir als Gerettete. Und dann kann Paulus diesen Begriff wie hier in einem zweiten Sinne verwenden, nämlich im Sinne von Vollendung, von Verherrlichung, von Eintritt in den Himmel, vom Übergang vom Glauben zum Schauen, dass wir dann sehen, was wir jetzt geglaubt haben, dass dann alle Probleme endgültig gelöst sind, dass dann kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Und das meint er hier, diesen Vorgang, die Vollendung. Jetzt ist unsere Vollendung, unser Eintritt in den Himmel näher als an dem Tag, da wir gläubig wurden. Also das Erste, die Rechtfertigung, das Christwerden, hat schon stattgefunden. Die Vollendung dagegen noch nicht. Und das ist die Spannung, in der wir alle, sofern wir Christen sind, zurzeit noch leben. Das ist unser Standort. Übrigens hatte Paulus genau diese Spannung auch in Kapitel 8 schon beschrieben. Sie können, wenn Sie das nochmal nachforschen wollen, auch die Predigten zu Römer 8 sich über unsere Homepage nochmal anhören. Da hat er das auch deutlich gemacht. Römer 8, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, aber auf Hoffnung hin. Und dann Vers 22. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Und nicht nur sie, Vers 23, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes haben, also die wir bekehrt sind, auch wir warten seufzend auf die Sohnesstellung, das heißt auf diese endgültige Vollendung, auf die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet. Das ist die Perspektive. Das ist die Zukunft. Und das ist jetzt näher als an dem Tag, da wir Christen wurden. Also, wir verstehen das. Wir sind noch nicht raus aus der Nacht. Wir sind noch nicht raus aus der Nacht. Wir sind noch drin in dieser vergänglichen Welt. Das dürfen wir nicht wegdiskutieren. Aber wir gehören schon zu Jesus. Wir sind schon Gottes Kinder. Wir sind schon Versöhnte mit Gott. Und darum dürfen wir wissen, Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist näher und nahe und er rückt mit jeder Stunde unseres Lebens näher. Und damit ist auch klar, was Paulus mit dem Tag letztlich meint. Der Tag rückt näher. Welcher Tag? Der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Der Tag, an dem Gott mit großer Macht und Herrlichkeit die Finalrunde der Geschichte einläutet. Und diesen großen Tag kündigt Gottes Wort an vielen Stellen an. Das beginnt schon im Alten Testament, eine Vorschattung dieses großen Tages des Herrn. Und Herr Jesus hat selbst davon gesprochen, zum Beispiel in seiner großen Endzeitrede in Matthäus 24, wo er gesagt hat, der Menschensohn, und damit hat er von sich selbst gesprochen, wird wiederkommen und wacht. Denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde er kommt. Seid bereit. Das ist der Tag. Und Paulus hat davon gesprochen. In 1. Thessalonicher 5 zum Beispiel, Vers 2 und an vielen anderen Stellen. Da hat er gesagt, ihr wisst ja, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen werde. Der Tag kommt, das ist das nächste große einschneidende Ereignis in Gottes Heilskalender, dass Jesus wiederkommt, dass er sichtbar die Machtfrage entscheidet, die eigentlich schon endgültig entschieden wurde durch die Auferstehung, durch seinen grandiosen Sieg über den Tod und über die Sünde und über den Teufel und alles, was damit verbunden ist. Und dieser Tag, der kann sehr schnell kommen. Es ist das nächste große Ereignis in Gottes Kalender. Aber außer Gott kennt keiner das Datum. Sogar Jesus, als der hier auf der Erde war, hat er gesagt, niemand kennt Zeit noch Stunde, allein der Vater im Himmel. Inzwischen weiß es der Jesus bestimmt. Er ist ja wieder in der Ewigkeit. Aber auf der Erde hat nicht einmal er selbst dieses gewusst. Das gehörte zu seiner Menschwerdung dazu. Genauso wie er geweint hat, wie er Hunger hatte, hat er dieses nicht gewusst. Aber wir müssen alle Zeit bereit sein. Und darauf hat Jesus auch immer wieder hingewiesen. Seid bereit, wacht, habt eure Lampen an und seid gegürtet an euren Lenden. Das heißt, zieht eure Kleider so mit dem Gürtel hoch, dass ihr jederzeit loslaufen könnt. Denn er kommt, dieser Tag. Und das gilt in jedem Fall, ob wir diesen historischen Tag der Wiederkunft hier auf der Erde miterleben werden, ob wir da noch hier sind, oder ob Jesus uns schon vorher heimruft. Ob er gewissermaßen für uns persönlich diesen Tagesanbruch schon vorverlegt. Nämlich auf den Tag, an dem wir dieser Welt Adieu sagen und heimgehen. Das wird sich zeigen. Aber das ist das Erste, was Paulus uns dringend ans Herz legt, um uns zu trösten und um uns zu ermutigen und um uns diesen Schub des Aufbruchs zu geben, die Zeit verstehen. Und wenn ihr die Zeit versteht, dann wisst, es geht unwiderstehlich dem Tag entgegen. Die Nacht hat ausgespielt. Die Nacht hat keine Chance, euch mehr festzuhalten, seitdem ihr gläubig wurdet. Das ist euer Ziel. Und so wird es in den Negro Spirituals besungen. My Lord, I'm on my journey home. Ich bin auf meiner Reise nach Hause. Und deswegen freuen sie sich so über die Erinnerung daran, wie Gott den Elia geholt hat. Swing low, sweet chariot coming for to carry me home. Er kommt und er bringt mich nach Hause. Das ist die Richtung. Der Tag wird kommen. Und deshalb ist dieses, Entschuldigung, dass ich das sage, dieses bekannte christliche Lied eigentlich nicht richtig. Wir haben das zu Hause auch oft gesungen und es enthält auch einerseits eine wichtige Aussage, aber es ist von der Perspektive her eigentlich nicht richtig. Dieses alte Lied heißt Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag, wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag, wirket im Licht der Sonne, fanget bei Zeiten an, auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Das ist natürlich richtig, nutze deine Zeit, sie läuft ab und gebrauche sie zur Ehre Gottes. Aber die eigentliche Perspektive der Christen heißt nicht Auf, denn die Nacht wird kommen, sondern Auf, denn der Tag wird kommen. Auf, denn der Tag wird kommen. Auf, denn es dämmert schon. Kann ja mal jemand weitere Strophen dazu dichten. Die Nacht ist vorgedrungen. Der Tag ist nicht mehr fern. Und auch der Liederdichter wusste natürlich, und er hat das auch gesagt, noch manche Nacht wird fallen auf Menschen, Leid und Schuld. Das erleben wir ja auch. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld, also Jesus, beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kommt euch die Rettung her. Das Dunkel kann euch nicht mehr festhalten. Der Tag ist längst im Anmarsch. Das ist unser Standort, die Zeit verstehen. Und dann geht Paulus mit uns einen zweiten Schritt. Die Zeit gestalten, das ist das Zweite. Wenn wir die Zeit verstehen, wenn wir diese Zukunftsperspektive haben, dann wird das nicht dazu führen, dass uns diese Welt egal ist, sondern im Gegenteil, dann wird das starke Auswirkungen haben auf unseren alltäglichen Lebensstil von Montag bis Samstag oder auch Sonntag. Wer seine Zeit versteht, der wird sie auch entsprechend gestalten wollen. Paulus sagt, ihr sollt leben, ihr seid zwar noch in der Nacht, aber die Nacht ist bald vorbei, wie am Tag. Das ist Vers 13, er sagt, lasst uns anständig wandeln. Ehrbar kann man auch übersetzen, wie am Tag. Wir gehören doch durch Jesus schon zum Tag, sagt Paulus. Und darum nun lasst uns auch entsprechend dessen wandeln, wie am Tag, nämlich so, dass es Jesus ehrt. Und wenn in der Schlachter Übersetzung hier anständig steht, lasst uns anständig wandeln, ist damit nicht so eine bürgerlich-menschliche Anständigkeit gemeint, so eine allgemeine Durchschnittsmoral, dass ich keinen Strafzettel kriege und alle sonstigen Kollisionen mit der allgemeinen moralischen Erwartung vermeide. Das ist hier nicht gemeint. Wäre viel zu harmlos, sondern anständig, ehrbar, das heißt bewusst vor Gott leben, ihm zu gefallen. Und das macht dieser Text unbequem deutlich, liebe Geschwister. Das ist auch, so zu leben, ist auch für echte Christen offensichtlich nicht immer selbstverständlich. Und darum muss Paulus uns erst aufrütteln. Das sagt er zu Christen, nämlich Vers 11, dass die Stunde da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Leute, aufgewacht! Und das erinnert uns natürlich an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die 5 Törichten, ein Zeichen für den Scheinglauben. Die 5 Klugen, ein Bild für den wahren Glauben. Aber wer schläft? Alle 10. Auch die 5 klugen Jungfrauen haben geschlafen. Und darum brauchen auch wir es offensichtlich, dass Jesus und sein Wort uns immer wieder aufwecken. Dass Jesus uns aufweckt aus dem Schlaf der Sünde, aus dem Schlaf der Faulheit, aus dem Schlaf der Selbstzufriedenheit, aus dem Schlaf des Konsumchristentums, das alles Mögliche abgreift, ohne sich selbst hineinzuopfern, aus dem Schlaf der Verweltlichung, aus dem Schlaf der Egozentrik. Und jeder von uns kann für sich persönlich die Liste endlos fortsetzen. Und dieser Vers 11, der rüttelt uns nun alle auf und sagt, dass wir uns prüfen. Junge Mädchen, frage dich, schlafe ich noch oder wache ich schon? Schlafe ich noch oder wache ich schon? Und wie das Wachsein aussieht, macht Paulus sehr konkret daran fest, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Was wir anlegen sollen, also wie so einer, der eine Kleiderordnung beschreibt, was wir anlegen sollen und was wir ablegen sollen. Die Zeit gestalten, anlegen, ablegen, Entscheidungen treffen, Konsequenzen ziehen. Das heißt, die Zeit gestalten. Und dann schreibt Paulus wie ein guter Coach eine Positivliste und eine Negativliste. Auf der Negativliste steht Schlaf zurücklassen, stattdessen natürlich aufstehen, Vers 11. Werke der Finsternis ablegen, Waffen des Lichts anlegen. Schlemmereien lassen, Trinkgelage lassen, Unzucht lassen, Ausschweifung lassen, Streit lassen, Neid lassen. Und dafür ehrbar wandeln. Das müssen wir ganz kurz klären. Was heißt es, die Werke der Finsternis ablegen? Negativliste. Paulus erinnert uns hier an unseren allmorgendlichen Kleidungswechsel. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns das heute Morgen gemacht hat. Er hat den Schlafanzug oder das Nachthemd abgelegt und, wie man sieht, die Tagesklamotten angezogen. Die Werke der Finsternis passen zur Nacht, zum alten Äon. Die Werke der Finsternis, die werden ja vor allem im Verborgenen vollbracht, wo es keiner sieht, im Schutz der Dunkelheit. Und Paulus zeigt diese Werke der Finsternis konkret mit 3 Wortpaaren. Aber das ist nur beispielhaft, das ist exemplarisch. Das steht für andere Werke der Finsternis mit. Das erste Wortpaar, Schlemmerei und Trinkgelage. Also ein undisziplinierter Lebensstil, der nur auf den eigenen Genuss aus ist. Und zügellos wird. Schlemmerei und Trinkgelage. Geschieht meistens in der Nacht. Dann das nächste, Unzucht und Ausschweifungen. Damit sind sämtliche sexuellen Sünden gemeint, die man sich vorstellen kann. Untreue, Orgien, alles, was sexuelle Unreinheit bedeutet, Pornografie. Und auch von der Tageszeit her werden diese ersten vier Werke vornehmlich in der Nacht praktiziert, also auch von daher Werke der Finsternis. Und das heißt, etwas, was Gott eigentlich zu unserem Guten gegeben hat, gutes Essen, sehr gute Schöpfung, gutes Trinken, die wunderbare Schöpfungsgabe der Sexualität, wird hier missbraucht, weil wir falsch damit umgehen, weil wir davon gefesselt werden, weil wir uns mitreißen lassen, weil wir diese wunderbaren Dinge, die Gott uns geschenkt hat, nicht gebrauchen, sondern missbrauchen. Nun könnte nach diesen ersten Beispielen jemand sich zurücklehnen und sagen, naja, ich mit meinem wohltemperierten Lebensstil wäre dem Paulus wahrscheinlich nicht aufgefallen. Dem Paulus vielleicht nicht, aber Gott, denn Paulus schiebt ihm hier einen Riegel vor mit dem dritten Wortpaar. Und das dritte Wortpaar kommt aus einem völlig anderen Bereich. Schlemmerei, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifung, Streit und Neid. Dass er nicht Frieden halten kann. Der hat vielleicht einen staubtrockenen Lebensstil. Der ist vielleicht Vegetarier oder Antialkoholiker oder was auch immer. Oder Veganer. Aber er kann nicht Frieden halten. Ist ständig beleidigt. In seiner Unzufriedenheit schaut der andere ständig schief an. Er redet schlecht über sie. Der Einfluss, der von ihm ausgeht, ist für seine Mitmenschen nicht heilsam. Es tut den Leuten nicht wohl, wenn sie mit ihm oder ihr zu tun haben. Er ist nicht tröstlich, er ist nicht ermutigend, er ist nicht beruhigend. Er ist nicht die liebevolle Hand, die sich auf deine Schulter legt und sagt, komm, es wird. Sondern es ist eher bedrückend, Streit, Neid, Unzufriedenheit, Gerede. Ganz andere Sünden. Drei Wortpaare, drei Beispiele. Wo bin ich gefährdet? Wo sind Sie gefährdet? Möglicherweise noch an ganz anderen Stellen. Und Paulus sagt, macht euch das bewusst, Leute. Er hat das ja sich selbst auch gesagt. Und er sagt, legt das ab, legt die Werke der Finsternis ab. Bittet immer wieder um Vergebung dafür, für eure Nörgelei und eure Zügellosigkeit und eure Hinterhältigkeit und eure Faulheit. Und stattdessen zieht an die Waffen des Lichtes. Und damit erinnert Paulus uns natürlich an Epheser 6, wo er über die Waffenrüstung geschrieben hat, die geistliche Waffenrüstung, der Gürtel der Wahrheit, der Schutzpanzer der Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, die Schnürschuhe des Evangeliums, diese Spikes, mit denen wir bereit sind, loszumarschieren, um das Evangelium zu verkünden, dieser lange Schild des Glaubens, hinter dem wir in Deckung gehen, um uns gegen die Brandpfeile des Teufels zu schützen, der Helm der Heilsgewissheit, den wir aufsetzen. Und wir dürfen wissen, er bringt uns durch. Er hat es versprochen. Das ist der Helm. Und deswegen können wir klar denken, weil wir gewiss sind, Jesus bringt uns durch. Und schließlich das Schwert des Geistes, die einzige Offensivwaffe in diesem Arsenal, das Wort Gottes, das wir immer gezielter einsetzen und gebrauchen sollen. Und das ist die Ausrüstung der Christen. Und Paulus sagt den Christen, zieht das vollständig an. Also offensichtlich kann man diese Rüstung besitzen und im Schrank hängen haben und sie trotzdem an manchen Tagen nicht anziehen. Paulus sagt, zieht sie vollständig an. Kleidet euch da rein, gebraucht das, lebt bewusst mit dieser Rüstung. Also zieht an die Waffen des Lichtes. Und das ist das Schöne, liebe Leute, der Tag, in den wir hineingehen, der soll unser Leben stärker prägen als die Nacht, aus der wir kommen. Genau das sagt Paulus hier. Und das ist die Testfrage für uns. Wovon wird mein Leben zurzeit stärker geprägt? Mein Lebensstil, meine praktischen Alltagsentscheidungen, mein Denken, meine Urteile. Wird das stärker geprägt von der Nacht, aus der ich komme, oder von dem Tag, in den ich hineingehe? Wir leben an der Schnittstelle. Und Paulus sagt, es ist jetzt unsere große Chance und unsere große Verantwortung, gewissermaßen den Tag vorwegzunehmen, der ja unmittelbar vor der Tür steht. Und schon als Kinder des Tages zu leben, wir antizipieren den Tag, würde man sagen. Wir nehmen ihn vorweg. Und das meint Paulus mit Vers 13. Das meint anständig wandeln. Anständig wandeln heißt nicht, keine blöden Sprüche machen, sondern anständig wandeln heißt, den Tag antizipieren, in seinem Licht zu leben. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das erste Mal entdeckt, als ich jetzt diesen Text studieren durfte, wegen unserer Römerreihe, wie oft das Neue Testament davon redet, dass wir Kinder des Lichts sind. 1. Thessalonicher 5, Vers 4, Sie sollten diese Stellen unbedingt nochmal zu Hause nachlesen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis. 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis, wir Christen. Und wir wissen, dass bei den Söhnen die Töchter immer mit eingeschlossen sind. Und dann genauso wie in Römer 13, so lasst uns nicht schlafen, fährt er fort in Vers 6, wie die anderen, also wie die Nichtchristen, sondern lasst uns wachen, lasst uns nüchtern sein. Es geht voran. Oder Epheser 5, Vers 8, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, ihr Christen. Und dann, was folgt daraus? Wandelt als Kinder des Lichts, antizipiert den Tag. Nun lebt doch als Lichtkinder, ihr seid doch Lichtkinder. Und wenn du morgen früh wieder zur Arbeit gehst und wenn du morgen früh wieder in deinen Hörsaal gehst und wenn du morgen früh wieder mit deinen Nachbarn im Seniorenheim zu tun hast, wandle als Kind des Lichts. Und wenn du später am Mittagstisch sitzt und wenn du gleich am großen Kirchenkaffee dich erfreust, wandle als Kind des Lichts. Johannes 8, Vers 12, der Herr Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, wie er, Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes macht uns frei von aller Schuld. Wir wandeln im Licht. Und das erinnert uns an das, was schon der alttestamentliche Prophet Jesaja gesagt hat. Er hat seinen Predigtörern zugerufen, komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht. Und wie sich das praktisch auswirkt, das hat Paulus in diesen wenigen Sätzen gezeigt. Das Licht macht uns wach, werdet wach, sagt er. So wie die Nachttischlampe, die wir morgens anknipsen. Wenn wir noch halb verschlafen sind, der Wecker schellt und zack, ich weiß nicht, wie Sie das machen, irgendwie machen wir die Nachttischlampe an, es wird hell. Wir werden wach. Und das Licht macht uns nicht nur wach, sondern das Licht macht uns rein, indem es die Schlemmerei in unserem Leben aufdeckt, genauso wie die Säuferei und die Unzucht, genauso wie die Ausschweifung und den Streit, genauso wie den Neid. Und das Licht deckt das auf und bringt es unter die Vergebung von Jesus. Und wir kommen immer wieder dahin, dass wir sagen, Herr, es tut mir leid. Bitte, vergib. Und er tut es, weil er es versprochen hat. Das Licht macht uns rein. Und es macht uns nicht nur rein, sondern das Licht macht uns auch transparent. Unser Leben wird durchsichtig für Jesus durch das Licht. Hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 5, Vers 16, lasst eure guten Werke, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, also euer Leben sehen, euren Wandel im Licht sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und darum, liebe Leute, und das ist so schön, wird es immer wieder geschehen, dass Nichtchristen etwas davon ahnen, etwas davon merken, dass wir irgendwie anders sind. Auch wenn wir nicht perfekt sind, auch wenn sie das auch nicht richtig einordnen können, aber sie werden irgendwie merken, dass wir anders sind. Dass in unserem Leben eine Wirklichkeit da ist, ein Licht, das sie sich nicht erklären können. Faszinierendes Beispiel, da wurde ich vor wenigen Tagen darauf aufmerksam gemacht. Durch die soziologische Forschungsarbeit einer Wissenschaftlerin, Juliane Ströbel-Gregor, die von ihrer politischen Einstellung her, wir würden sagen, ziemlich weit links steht. Sie ist übrigens die Ehefrau des bekannten grünen Politikers Hans-Christian Ströbel. Sie hat soziologische Feldforschung in Bolivien gemacht. Und das Ergebnis ihrer Forschungsarbeit trägt den Untertitel zur Problematik fundamentalistischer und evangelikaler Missionierung bei den urbanen Aymara in La Paz in Bolivien. Und die Frau Ströble sagt ganz ehrlich, es ist beeindruckend, wie ehrlich das schreibt, dass sie mit großen Vorurteilen in diese Forschungsarbeit hineingegangen ist. Sie wollte eigentlich nachweisen, wie schlimm der Fundamentalismus die armen Völker gängelt. Und sie schreibt, die vorliegende ethnografische Arbeit ist das Ergebnis der Teilnahme am Gemeinschaftsleben in einem Barrio Popular in La Paz während eines Jahres. Und als ich im August 85 meine konkrete Untersuchungstätigkeit aufnahm, ging es mir darum, mich mit Ursachen des Erfolges sowie Funktionsweise des ideologischen Kampfinstruments Sekten zu befassen. Ideologisches Kampfinstrument. Wie machen diese Sekten die Menschen kaputt? Meine damalige Wortwahl, schreibt Frau Ströble-Gregor, meine damalige Wortwahl drückt den eingeengten politischen Ansatz aus, den ich sehr bald zu revidieren gezwungen war. Und dann sagte sie, sie hat sich ein ganz bestimmtes Bild von den Anhängern dieser Glaubensgemeinschaft gemacht. Ich erwartete, fanatischen, schwärmerischen Menschen zu begegnen, die misstrauisch jeden Fremden abweisen, Ich erwartete die äußerliche Überangepasstheit an bürgerliche Wohlanständigkeit, wie ich sie von jungen Mormonen kannte. Doch bereits die ersten Begegnungen mit den Menschen irritierten mich. Es waren die Frauen, die mir besonders auffielen. Sie schienen, zumindest äußerlich, genauso wenig angepasst an US-amerikanische Lebensform wie die Mehrheit der anderen Bewohner der Barrios. Das war für eine Linke erstmal schon mal ein Vorteil. Ja? Und weiter, aber dann kommt das Entscheidende. Ihr freundliches Selbstbewusstsein, die zupackende Art, Aufgaben während der Veranstaltung in der Kirche wahrzunehmen, die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihren Glauben erklärten, waren für mich unerwartet. Ihr Interesse, ihre Offenheit und Herzlichkeit mir, einer Fremden, gegenüber, sowie ihr gesamtes Auftreten unterschieden sich von vielen anderen, denen ich in den Barrios begegnet war. Manche von ihnen glichen in der Art ihres Auftretens, das ist ein hohes Lob von Frau Ströble, den aktiven Gewerkschaftsfrauen aus der Bauernbewegung. Und dann schreibt sie, größtes Lob aus ihrem Munde, und dann schreibt sie, auf dem Hintergrund der nun einsetzenden neuen Erfahrungen begann ich meine Sichtweise und meine erste wissenschaftliche Konzeption stückweise zu hinterfragen. Und ich entwickelte in der Wechselwirkung von Erfahrung und Reflexion eine neue Sichtweise. Das ist das Ergebnis davon, dass diese gläubigen Menschen offensichtlich im Licht gelebt haben. Und dieses Leben im Licht hat das schöne Theoriegerüst der Ethnologin ins Wanken gebracht. Dadurch war sie noch nicht bekehrt. Aber dadurch wurde ein erster Stein ins Wasser geworfen. Und möge Gott es schenken, dass Juliane Ströble-Gregor auch hier Christen begegnet, die ihr dann noch weiter erklären können, was das Geheimnis dieses Lichtes ist. Und möge Gott es schenken, dass das nicht nur in La Paz geschieht, sondern mitten in Hannover. Lasst uns unsere Zeit gestalten, ihr Lieben. Christsein ist kein Hobby, sondern ein alles durchdringender Lebensentwurf. Du bist nicht in erster Linie Vater, Mutter, Student, Sportler, Businessman, Rentner, Landwirt, sondern du bist in erster Linie Christ. Und dann bist du auch noch all das andere. Und all das andere wird davon geprägt sein, dass du Christ bist. Und unser Lebensstil sollte mehr vom kommenden Tag als von der zurückliegenden Nacht geprägt sein. Und genau so, genau die gleiche Logik finden wir auch bei Johannes. Wenn Johannes im 1. Johannesbrief schreibt, 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder, aber noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, also wenn er wiederkommt. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und die Konsequenz? Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das heißt, jeder, der weiß, dass Jesus wiederkommt und der dem Tag entgegengeht, der wird jetzt versuchen, ein Leben zu führen, das Jesus treu ist, das Jesus ehrt. Und jetzt sehen wir, diese Konsequenzen, die sind keine starre Forderung. Das ist nicht einfach ein kahles, starres Gesetz, sondern das ist eine Dynamik, die Paulus hier genauso beschreibt wie Johannes. Bedenke, in welcher Zeit du lebst. Und wenn du die Zeit verstehst, dann wirst du begreifen, dass du die Zeit gestalten sollst. Ein letztes. Als Paulus das schreibt, da hat er uns vor Augen, seine Leser. Uns, die wir das so gern wollen und die wir unsere Grenzen doch immer wieder so deutlich spüren. Und denen oft dieser Satz im Sinn ist, das Meer ist so groß und mein Schiff ist so klein. Und darum fügt Paulus, der große Seelsorger, noch einen letzten Satz hinzu. Als wollte er seelsorgerlich ganz auf Nummer sicher gehen. Das ist Vers 14 zum Schluss. Da sagt er, lebt nicht in dieser Dunkelheit, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und wörtlich, und für das Fleisch tragt nicht Sorge bis zur Erregung von Begierden. In Vers 12 hatte er noch gesagt, zieht die Waffen des Lichts an. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, zieht Jesus selbst an. Und was das praktisch heißt, zeigt Paulus an diesem Gegensatz. Er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an und für das Fleisch tragt nicht Sorge bis hin zu den Begierden. Das Fleisch, das meint hier unsere weltliche Existenz, unsere menschliche Vorfindlichkeit, was uns so ausmacht. Und damit sagt Paulus nicht, dass wir unsere weltliche Existenz vernachlässigen sollen. Damit sagt Paulus nicht, dass wir auf unserer Gesundheit herumtrampeln sollen, uns mies ernähren sollen, unsere Wohnung verkommen lassen sollen, dass wir uns um all dies nicht kümmern sollen. Nein, das sagt er nicht. Wir sollen uns kümmern. Er sagt auch mal, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir sollen auch genießen dürfen. Aber was Paulus hier sagen will, ist Folgendes. Überlege, worauf du dich konzentrierst. Überlege, woran du dein Leben hängst. Überlege, um welche Sonne dein Leben kreist und etwas übertragen können wir übersetzen, pampert nicht eure weltliche Existenz. Das ist der Sinn von Vers 14b. Pampert nicht eure weltliche Existenz. Und wenn du dir mehr Sorgen darüber machst, wie deine Wohnung gestaltet ist, als dein Herz, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn du dir mehr Gedanken darüber machst, was auf deinem Konto ist, bei der Bank, als auf deinem Himmelskonto, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Pampert nicht eure weltliche Existenz, sondern zieht Christus an. Und hier wiederholt Paulus einfach nur, was vorher der Herr Jesus schon gesagt hat und was wir in der Lesung gehört hatten. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und vorher hat er gesagt, sorgt euch nicht um die Kleidung, sorgt euch nicht um das Essen, sorgt euch nicht um diese ganzen weltlichen Dinge. Wir sollen damit verantwortlich umgehen. Aber die Sonne, um die unser Leben kreist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Genau das meint Paulus hier. Jesus first, nicht America first, nicht Germany first, nicht my home is my castle, nicht my job first, my children first, whatsoever, sondern Jesus zuerst. Und das ist viel, viel mehr als nehmt euch ein Beispiel an Jesus, sondern es meint eine persönliche Beziehung, zieht Jesus an, bergt euch hinein in ihn wie in einen Schutzmantel. Ihr könnt die Zeit nur richtig verstehen, ihr könnt die Zeit nur überzeugend gestalten, wenn ihr euren Halt außerhalb der Zeit habt. Das ist das Geheimnis am Ende. Und darum steht das am Schluss. Erstens die Zeit verstehen, zweitens die Zeit gestalten und drittens die Zeit transzendieren. Das ist das Dritte. Die Zeit transzendieren, die Zeit übersteigen. Unser Halt ist nicht in der Zeit. Unsere Kraftquelle ist nicht in dieser Zeit, sondern sie ist bei Jesus. Und das ist das Besondere der Christen, dass wir eine Standleitung in die Ewigkeit haben. Wir haben eine Dauerstandleitung in die Ewigkeit. Wir transzendieren die Zeit dadurch, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu Jesus leben dürfen. Und wissen Sie, das ist der Grund, warum Nichtchristen unser Leben nur bedingt verstehen können. Weil sie die Standleitung nicht sehen. Wir wissen, die ist da, aber sie können die nicht sehen. Und Paulus schreibt mal, euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott, verborgen in den Augen der anderen. Und trotzdem kann die Soziologin etwas von den Auswirkungen dort in La Paz sehen. Und sie staunt, wie kann das sein, dass alle meine Vorurteile plötzlich so in Frage gestellt werden. Und es ist bewundernswert, mit welcher Ehrlichkeit sie sich dieser Aufgabe stellt. Aber der Schlüssel zu allem ist nicht irgendeine Dialektik, sondern ist Jesus. Zieh den Herrn Christus an. Und schon im Galaterbrief hatte Paulus dieses Bild benutzt als Bild für die Bekehrung. Das müssen wir wissen, damit wir es nicht verwechseln. Im Galater 3, Vers 27 sagt Paulus im Rückblick, ihr habt Christus angezogen. Da ging es um das Christwerden. Ihr habt Christus angezogen, damals, als ihr Gottes Kinder wurdet. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Aber hier in Römer 13, Vers 14 verwendet Paulus das gleiche Bild, nicht für die Bekehrung. Paulus meint hier nicht, ihr müsst Christus immer wieder anziehen, das heißt, ihr müsst euch immer wieder bekehren, ihr müsst immer wieder Gottes Kinder werden. Nein, das seid ihr ja ein für alle Mal. Nein, hier verwendet er das gleiche Bild für das alltägliche Leben im Glauben, für die Heiligung. Hier verwendet er das Bild für die Heiligung. Und hier macht er deutlich, bergt euch Tag für Tag in Jesus hinein. Bergt euch in Jesus hinein wie in einen Schutzmantel. Und dann wird euer Herr immer mehr abfärben auf euer Leben. Ihr bergt euch in Jesus. Und er wird immer mehr Gestalt in euch gewinnen. Ihr werdet ihm immer ähnlicher werden, 2. Korinther 3,18. Und ihr werdet immer mehr im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Bergt euch in Jesus hinein. Liebe Geschwister, in diesen Versen gibt uns Paulus einen kostbaren Einblick da rein, warum unsere Existenz als Christen so geheimnisvoll ist. Und darum ist es so wichtig, erstens, dass wir die Zeit verstehen, dass wir begreifen, wir leben an dieser Schnittstelle, die Nacht kommt an ihr Ende und der Tag ist nahe herbeigekommen. Und wir singen nicht auf, denn die Nacht wird kommen, sondern auf, denn der Tag wird kommen. Und daraus folgt dann, dass wir zweitens die Zeit gestalten, ganz gezielt und bewusst gestalten, ablegen und anziehen, Ja sagen und Nein sagen. Das Licht des Tages vorwegnehmen, in den wir hineingehen. Aber das Geheimnis unseres Lebens ist noch größer. Und das ist das Dritte, dass wir die Zeit transzendieren, dass wir die Zeit überschreiten, dass wir unser Leben jeden Tag ganz praktisch in Jesus bergen können und sagen, Herr, ich brauche dich und halte mich fest und verändere mich weiter und gib mir die Kraft und richte mich wieder auf, wenn ich gefallen bin. Lass jeden Tag ein Tag in deiner Nähe sein. Die Nacht ist schon im Schwinden. Der Morgen dämmert schon. Und wir gehen dem Tag entgegen. Herr Jesus Christus, danke, dass es wahr ist. Dass du der Herr bist, dass du wiederkommen wirst. Und dass deine Zukunft so real schon mitten in unsere Gegenwart hineingreift. Herr, wir wollen uns fest an dich halten. Und gib uns die Kraft für jeden neuen Tag. Und sollte hier unter uns jemand sitzen, der diese Bekehrung noch nicht gewagt hat, der den Schritt zu dir noch nicht gegangen ist, schenke ihm oder ihr den Mut, dich einfach anzurufen. Und danke, dass du versprochen hast zu hören, Herr. Dir sei aller Dank und alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.